Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Letztes Jahr war ein amerikanischer Freund für ein paar Tage bei mir zu Besuch und er war beeindruckt, wie wenig Flaggen man bei uns in Deutschland sieht. Er hat mal gezählt und kam auf 18 in 4 Tagen, inklusive Rheintal. Bei meinem Gegenbesuch in den USA haben wir allein auf dem Weg vom Flughafen zu ihm nach Hause mehr gezählt. Deutschland und seine Flagge, das ist eine schwierige Beziehung. Dabei soll Schwarz-Rot-Gold uns vor allem daran erinnern, dass wir eine nationale Einheit haben, dass wir in Freiheit leben und in unserer Demokratie Mitbestimmungsrechte haben. Zum ersten Mal wurde sie beim Hambacher Fest geschwenkt, das vom 27. Mai bis zum 1. Juni 1832 stattgefunden hat, auf dem Schloss Hambach. Und dort war im Mai 1985 auch der amerikanische Präsident Ronald Reagan zusammen mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl. Und der sagte dort:
Dies Hambacher Fest 1832 war ein Aufbegehren gegen Unfreiheit, soziale Ungerechtigkeit, gegen die Zersplitterung Deutschlands und Europas. Die Menschen sehnten sich, das war ihre Vision, nach einem weiten Horizont. Es ging um Einigkeit, es ging um Recht, es ging um Freiheit.
Und darüber sprechen wir heute hier bei Eine Stunde History. Mit dabei, wie jede Woche, unser Mann der Geschichte.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi.
Warum heißt das denn Hambacher Fest?
Naja, 1832 herrschte in Deutschland Restauration. Das war im Prinzip ein Polizeistaat. Es wurde also sehr stark kontrolliert. Es wurde sehr stark in Gefängnisse gesteckt. Es gab Pressezensur etc., weil man wollte auf jeden Fall verhindern, dass es wieder eine Revolution gab. Also die alten Königshäuser und Monarchien sollten also wieder etabliert bleiben. Auf diesem Fest in Hambach ging es um nationale Einheit der Deutschen, um Freiheit, um Volkssouveränität. Und dieser Dreiklang der Begrifflichkeiten, der hätte auf jeden Fall zu einem Verbot dieser Demonstrationen geführt, also war es ein Fest.
Aber wenn da so ein Polizeistaat-ähnlicher Zustand war, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Menschen das initiieren wollten?
Ja, es hat natürlich viele Gründe gegeben, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Wichtig war sicher, dass die linksrheinische Gegend, also das, was wir heute Rheinland-Pfalz nennen, zur Zeit Napoleons zu Frankreich gehört und dadurch natürlich auch von den Ideen der Französischen Revolution ganz besonders geprägt waren. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Diese drei Begriffe hatten in der Pfalz am Beginn des 19. Jahrhunderts einen sehr guten Klang. Und nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft wurden neue Grenzen in Europa gezogen. Die Pfalz wurde dem Bayerischen Königreich zugeschlagen, nachdem es sogar eine Weile zu Österreich gehört hatte.
Aber die in Bayern und Österreich geherrscht haben, die fanden diese Ideen der Französischen Revolution gar nicht so gut, oder?
Ganz und gar nicht. Sie waren erklärte Gegner. Zwar blieb der berühmte französische Code Civil, also etwas wie ein bürgerliches Gesetzbuch heute, der blieb in Kraft, aber die praktische Umsetzung, die bot immer wieder Anlass zum Konflikt. Also Königreich Bayern und die Freiheit gewohnten auch etwas aufmüpfigen Pfälzer. Das passte überhaupt nicht. Gleichzeitig wurde das gesamte Land, nicht nur die Pfalz im Übrigen, mit der sogenannten Restaurationspolitik überzogen, das hatte ich eben schon genannt. Das waren polizeistaatliche Maßnahmen, Rasterfahndung, Pressezensur, Berufsverbote und allerlei Willkürakte, wie man sich das eben so vorstellen kann. Und das bewirkte zunächst einmal, dass sich viele Menschen ins Private zurückgezogen haben. Sie waren ängstlich, sie waren resigniert auch zum Teil. Die Zeit dieses Rückzugs wurde begleitet vom berühmt-berüchtigten Biedermeier, also dem weitgehend angepassten Bürger, der sich dann lieber um Haus und Hof kümmerte und die Politik nicht besonders beachtete.
Also abgesehen von der Tatsache, dass die Menschen wenig Rechte hatten, ging es ihnen ganz gut.
Eigentlich schon, aber wirklich nur eigentlich, nämlich wenn man es nicht auf alle bezieht. Es war die Zeit der beginnenden Industrialisierung in Deutschland. Es gab zunächst einmal deswegen sehr, sehr viele, nennen wir es soziale Verwerfungen. Dann wurden durch die Karlsbader Beschlüsse 1819 die Universitäten an die Kandare genommen. Bald darauf breitete sich der sogenannte Pauperismus aus, also eine strukturelle Armut, der man auch durch Fleiß und Sparsamkeit nicht entkommen konnte, weil die Produktionsverhältnisse das einfach nicht hergaben. Dann wurden Steuern und Abgaben durch die bayerische Verwaltung in der Pfalz drastisch erhöht. Es verteuerte sich vor allem Wein und Tabak. Und das war natürlich Anlass genug, sauer zu sein.
Aber der konkrete Anlass für das Fest auf dem Hambacher Schloss, der kam aus dem Ausland, oder?
Ja, der kam aus dem Ausland. Genau genommen waren es sogar auch mehrere. In Frankreich wurde 1830, also 2 Jahre zuvor, nach der Julirevolution der König Karl X. verjagt. Und da konnte man eben sehen, dass man sich einer Monarchie eben doch entledigen konnte. Der neue französische König wurde vom Volk, also vom Parlament, eingesetzt. Und das heißt, auch entsprechend wurde er Bürgerkönig genannt. Im gleichen Jahr war die Belgische Revolution erfolgreich. Das Land gab sich eine liberale Verfassung. In Polen waren nationale Aufstände ausgebrochen, weil das Land nach dem Wiener Kongress von 1815 unter russischer Hoheit stand und sich davon eben befreien wollte. Und diesen Ereignissen wollten die Teilnehmer unseres Hambacher Festes nacheifern.
Das Hambacher Fest, der Wunsch nach nationaler Einheit, nach mehr Freiheit und Demokratie. Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt ein Gemälde, das den Festzug zum Hambacher Schloss 1832 zeigt. Darauf zu sehen sind tausende Menschen, die sich langsam den Weg zum Schloss hochschlängeln. Geschmückt mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und Ansteckern. Grit Eggerichs aus dem History-Team lässt diesen Tag für uns und mit uns nochmal aufleben.
Mai 1832. Deutsche Schriftsteller und Redakteure haben zu einem großen Fest eingeladen, auf dem Hambacher Schloss, irgendwo zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Eigentlich sollte es eine Kundgebung inklusive Großdemo werden, aber politische Veranstaltungen waren in der Pfalz verboten. Also hatte man die Sache einfach umdefiniert, zu einer Feier, einem Nationalfest der Deutschen. Was am Ende dabei rauskam, war eine Mischung aus pathetischen Reden, politischen Debatten unter Alkoholeinfluss und einer großen Orgie. 20.000 bis 30.000 Menschen kamen. Genauer schätzen lässt sich das nicht mehr. Fest steht, die Menschen waren aus verschiedenen deutschen Kleinstaaten angereist, um zu demonstrieren, dass sie eben diese Kleinstaaterei satt hatten. Die Eröffnungsrede hielt der Journalist Philipp Jakob Siebenpfeifer.
Auf ein Ziel nur lasset uns blicken. Auf das leuchtende Ziel deutscher Nationaleinheit, deutscher Größe, deutscher Macht. Und wenn einst alle deutschen Männer dieser eine Gedanke voll und lebendig durchdringt, dann wird in strahlendster Gestalt sich erheben, wonach wir alle ringen und wozu wir heute den Grundstein legen. Ein freies deutsches Vaterland.
Deutschland, das existierte 1832 nur in den Träumen der deutschen nationalen Bewegung. Das Wort Einheit klang damals übel und gefährlich, vor allem in den Ohren der Fürsten, die über 34 souveräne Kleinstaaten herrschten. Die wollten ihre Macht und ihre Untertanen gern behalten. Sie wollten an den vielen deutschen Schlagbäumen weiterhin Schutzzölle kassieren und ihren Bauern den Zehnten abknöpfen. Nationalisten waren deshalb oft auch Kämpfer für demokratische Freiheitsrechte. Und diese Kombination roch nach Revolte. Seit der Französischen Revolution hatten die europäischen Monarchen Angst, dass ihre Untertanen sie einen Kopf kürzer machen könnten.
Die Führer dieser gottlosen Sekte, die sich zum Umsturz der Altäre und Throne zusammenschloss, finden von einem Ende Europas zum anderen Verbündete für die Durchführung ihrer verbrecherischen Unternehmung. Durch Unglauben und Freigeisterei korrumpieren sie die Gesinnung einer irregeleiteten Jugend, um ihr im günstigen Augenblick die Waffen in die Hand zu drücken.
Dieses Schreckensszenario stammt vom österreichischen Staatskanzler Metternich. Der wollte um jeden Preis die feudale Ordnung in Europa bewahren. Und dazu hat er den Deutschen Bund erfunden. Einen Zusammenschluss der Fürsten und Könige der deutschen Staaten und der deutschen Gebiete Dänemarks, der Niederlande und Österreichs. Mit Polizei und einem Heer von Spitzeln versuchte Metternich, revolutionäre Umtriebe im Deutschen Bund zu ersticken. Dazu hat er auch die Pressefreiheit abgeschafft. Schriftstücke unter 20 Bögen Papier wurden zensiert und damit eben alle Zeitungen. Der liberale Schriftsteller und Journalist Karl Ludwig Börne hat sich darüber lustig gemacht.
Wer von uns den jüngsten Tag erlebt, wird viel zu lachen bekommen. Was Gott unter 20 Bogen spricht, wird zensiert werden. Und wenn die Welt brennt, wird die Polizei bekannt machen. Unruhestifter haben das Gerücht verbreitet, es sei heiß in der Welt. Aber das ist eine hämische Lüge. Das Wetter war nie kühler und schöner gewesen.
Selbst konservative Politiker haben Metternich für seine Politik der harten Hand kritisiert und gemahnt, dass gerade die Unterdrückung der Opposition und der freien Meinungsäußerung zu Aufständen führen könne. Das Hambacher Fest gilt heute als Vorbote der Revolution von 1848. Viel bewirkt hat es allerdings nicht. Die politischen Wortführer haben ihre Nationalromantik in lyrische Floskeln gegossen. Am Ende haben sie sich aber verkracht, als es darum ging, gemeinsame Aktionen zu planen. Der Dichter und Journalist Heinrich Heine war enttäuscht.
Während den Tagen des Hambacher Festes hätte mit einiger Aussicht guten Erfolges die allgemeine Umwälzung in Deutschland versucht werden können.
Aber nicht einmal der Versuch wurde unternommen. Stattdessen hat Metternich seinen Polizeistaat umso rigider durchgesetzt. Die Veranstalter des Hambacher Festes hat er verfolgen lassen. Einige mussten ins Gefängnis, andere ins Exil. Der nächste Anlauf, endlich mit dem deutschen Feudalismus aufzuräumen, musste 16 finstere Jahre warten. Bis zur Revolution 1848.
Das Hambacher Fest, eine Demonstration für die nationale Einheit, Freiheit und Demokratie. Grit Eggerichs hat uns mitgenommen ins Jahr 1832. Wir sprechen heute über die größte Massenveranstaltung, die es jemals gegeben hat, also zu ihrer Zeit 1832, das Hambacher Fest. 20 bis 30.000 Menschen waren dabei, viel mehr als ursprünglich geplant. Und das ohne soziale Netzwerke, ohne Telefone und Fernseher, durch die man diese Veranstaltung hätte bekannt machen können. Roland Paul ist der ehemalige Direktor des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde. Er kann uns erklären, wer diese ganzen Menschen waren, die das organisiert haben, die bei dem Protestmarsch dabei waren und was letztendlich aus ihren Forderungen wurde. Hallo, Herr Paul.
Hallo, Frau Rosenblende.
Was war denn der Anlass dieser Protestkundgebung?
Ja, in der Pfalz hat es sich, ja man kann sagen, seit der Julirevolution in Frankreich 1830 eine starke Unzufriedenheit mit den politischen und sozialen Verhältnissen gezeigt. Und die pfälzischen Abgeordneten im Bayerischen Landtag, die machten sich in München durch ihre Forderungen doch sehr unbeliebt. Und ein großer Kritiker war auch der Landrat des Kreises Homburg, Philipp Jakob Siebenpfeifer. Er hatte eine Zeitschrift herausgegeben und prangerte darin die sozialen und wirtschaftlichen Missstände an und ja, er forderte gewissermaßen auch demokratische Reformen. Daraufhin ist er zunächst mal abgesetzt worden als Landrat. Er hat sich dann weiter als Journalist betätigt. Und ein Journalist aus Bayern, Johann Georg August Wirth, der hat ein kritisches Blatt in München herausgegeben, die Deutsche Tribüne, und hat das daraufhin von München in die Pfalz nach Homburg verlegt und hat dort auch seine liberalen Ansichten verbreitet. Aber die bayerische Regierung hat die Druckerpressen von Wirth und Siebenpfeifer versiegelt. Es kam dann zu Protesten in der Pfalz und dann ereignete sich etwas Sonderbares. Im April 1832 erschien in der Neuen Speyerer Zeitung ein Aufruf zur Feier eines Verfassungsfestes auf dem Hambacher Schlossberg. Und Siebenpfeifer hat diese Idee aufgegriffen und unter dem Titel der Deutschen Mai einen zweiten Aufruf verfasst, der von mehreren Bürgern aus Neustadt unterzeichnet wurde. Und das war also der Regierung suspekt. Die Regierung der Pfalz hat die Abhaltung des Festes verboten und ein Aufenthaltsverbot verhängt. Aber dadurch hat sie gerade das Gegenteil erreicht. Das ist natürlich überall bekannt gemacht worden, hat große Aufmerksamkeit erzeugt. Und das Interessante an der Geschichte war, unter dem Eindruck von Protesten hat die Regierung, die bayerische Regierung, das Verbot aufheben müssen. Das war natürlich eine herbe Niederlage für die bayerische Regierung. Das Fest hat dann durch den ganzen Wirbel, den es im Vorfeld in den zwei Wochen zuvor gegeben hat, hat natürlich große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Man kann sagen, in ganz Deutschland und auch im Ausland. Und da zogen dann eben am 27. Mai Tausende von Deutschen. Und es waren auch Leute aus dem Ausland gekommen, sind dann massenweise den Hambacher Schlossberg gezogen.
Ein paar Namen haben Sie jetzt schon genannt. Wer waren denn diese treibenden Kräfte, die das Ganze organisiert haben?
Also die treibenden Kräfte waren zweifellos Philipp Jakob Siebenpfeifer, der entlassene Landrat, Landkommissär war sein Titel damals, von Homburg und sein Journalistenkollege Johann Georg August Wirth. Das waren auch die Hauptredner dann beim Hambacher Fest. Daneben gab es noch eine Reihe anderer Redner, wie zum Beispiel der Pfarrer Hochdörfer oder die Studenten Karl-Heinrich Brüggemann, ein Student aus der Nähe von Münster in Westfalen, und die Pfälzer Studenten Christian Scharf und Theodor Barth und einige andere.
Hatten die Protestanten denn Erfolg mit ihren Forderungen?
Dem war leider nicht so. Der Deutsche Bund und die Bayerische Regierung haben nach dem Hambacher Fest strenge Maßnahmen ergriffen, um diese liberale Bewegung, um die Redner des Hambacher Festes auch mundtot zu machen. Die Redner wurden unter Anklage gestellt und verhaftet. Die Presse wurde strenger zensiert. Politische Vereine wurden insgesamt verboten, Volksversammlungen untersagt. Und Fahnen und Kokarden in den Farben Schwarz-Rot-Gold wurden verboten. Wirt und Siebenpfeifer, die beiden Hauptredner, wurden zunächst zwar vom Landauer Geschworenengericht freigesprochen, aber kurz darauf vom Gericht in Frankenthal zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und gegen viele weitere Beteiligte oder Sympathisanten liefen in der Folgezeit gerichtliche Verfahren wegen revolutionärer Umtriebe, so hieß es damals. Siebenpfeifer ist aus dem Gefängnis geflohen, er ist in die Schweiz emigriert, wie viele andere auch. Einige Hambacher haben sich dort beim Jungen Deutschland, wie es damals so eine liberale Bewegung in Frankreich, in Deutschland, wie es da gegeben hat, hieß, haben sich da engagiert, haben Flugblätter von der Schweiz aus verteilt. Aber das hat alles nichts mehr genützt. Es gab keine gemeinsame Agitation mehr, die war gar nicht mehr möglich, weil die Beteiligten eben auseinander waren. Die einen waren in Frankreich und einige sind sogar in die USA ausgewandert.
Roland Paul war das, der ehemalige Direktor des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, hat uns erklärt, was der Anlass für das Hambacher Fest war, wer dahinter gesteckt hat und was aus ihnen geworden ist. Danke Ihnen dafür.
Bitte, habe ich gerne gemacht.
Im Gespräch eben mit Roland Paul haben wir gehört, was aus den Menschen geworden ist, die das Hambacher Fest organisiert haben. Jetzt blicken wir mit Matthias Hilfe noch ein bisschen auf die Ideen und was daraus wurde. Was passierte denn in Deutschland nach dem Hambacher Fest? Was war mit diesen Ideen von Einigkeit und Freiheit?
Die blühten sogar auf, erstaunlicherweise. Und das hatte einen konkreten Grund und der kam aus Frankreich. Dort nämlich hat Ministerpräsident Adolf Thiers große innenpolitische Schwierigkeiten, weil er sich in der Orientkrise 1839 auf Seiten Ägyptens engagiert hatte. Ägypten wollte damals aus dem Verband des Osmanischen Reiches heraus und hatte sozusagen als Druckmittel Palästina und Syrien besetzt. Die europäischen Großmächte aber standen auf Seiten des Osmanischen Reichs, weil sie unbedingt politische Stabilität im Orient haben wollten. Frankreich und Ägypten mussten schließlich klein beigeben, obwohl Frankreich regelrecht mobil gemacht und einen Flottenverband an die Levante verlegt hatte. 1840 schließlich landeten alliierte Truppen aus Großbritannien, Russland, Preußen und Österreich in Syrien und Ägypten blieb das, was es war, nämlich ein Teil des Osmanischen Reiches.
Und jetzt bin ich echt gespannt, wie du von Ägypten und dem Osmanischen Reich wieder zurück zum Hambacher Fest kommst.
Meine Liebe, das geht ganz einfach. Besagter französischer Ministerpräsident Adolf Thiers kam wegen der schweren Schlappe in der Orientkrise in Frankreich unter innenpolitischen Beschuss und suchte nun ein populäres Thema, mit dem er sein Ansinnen wieder etwas steigern konnte. Er forderte also den Rhein als französische Ostgrenze. Das haben französische Politiker ja immer wieder mal gemacht. Das französische Volk, das sich ja mit den Deutschen damals überhaupt nicht verstanden hat, war wie immer einverstanden mit dieser Forderung. Ganz anders als in Deutschland. Dort löste das natürlich Empörung aus, weil damit ja weite Teile des Landes an Frankreich gefallen wären. Und auf diese Empörung folgte in der sogenannten Rheinkrise eine starke Besinnung auf die eigene Nation.
Und wie äußerte sich die?
Zum Beispiel in Liedern und Gedichten. Nikolaus Becker etwa reimte, sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. Oder Max Schneckenburger, der dichtete 1840, lieb Vaterland, magst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein. Ja, Heinrich Heine, der große deutsche Dichter und Schriftsteller, brachte es damals auf den Punkt, als er sagte, Zitat, die französische Politik hat das deutsche Volk wieder auf die Beine gebracht.
Also wären die Ideen von Hambach ohne die Rheinkrise verloren gegangen?
Das wären sie wahrscheinlich nicht, aber sie sind dadurch etwas befördert worden. Schließlich kam es ja 1848, nur 16 Jahre später, zur Revolution in Deutschland, die zwar scheiterte, aber eben auch viele der in Hambach geäußerten Ideen wieder aufgegriffen und damit am Leben gehalten hat. Außerdem gab es noch den sogenannten Vormärz, der im weiteren Sinne die Jahre 1830 bis 1848 umfasste. In diesen Jahren wurden in Deutschland viele liberale und nationale Ideen diskutiert, die letzten Endes in den sogenannten März-Forderungen des Jahres 1848 mündeten. Im März dieses dramatischen Jahres forderten Bürger in vielen Städten Deutschlands Pressefreiheit, eigenständige Schwurgerichte, ein nationales deutsches Parlament, die Gültigkeit der allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte und eben die Schaffung eines deutschen Nationalstaates. Und alles Dinge waren das, die auf dem Schloss Hambach auch eine Rolle gespielt haben.
Und die ja auch heute wieder wichtige Grundpfeiler unseres Staates sind. Deutschlandfunk Nova hier, eine Stunde History. Heute mit dem Hambacher Fest 1832.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Es braucht ja schon immer eine gute Idee, einen guten Grund, um tausende Menschen dazu zu motivieren, dafür zu demonstrieren. Das ist heute nicht anders als 1832, auch wenn es da mit der Organisation der Demonstranten noch etwas schwieriger war als heute. Aber die Organisatoren des Hambacher Festes hatten gute Ideen. Sie wollten unter anderem mehr Freiheiten, mehr Demokratie, die Einheit von Deutschland. Wichtig ist außerdem noch, was hinten rauskommt, was von den guten Ideen letztendlich umgesetzt werden kann. Wie das beim Hambacher Fest war, das kann uns Hans Bergkessel erklären. Er ist Historiker am Institut für geschichtliche Landeskunde an der Uni Mainz und beschäftigt sich intensiv mit dem Hambacher Fest und seinen Folgen. Hallo, Herr Bergkessel.
Hallo.
Freiheit, eine nationale Einheit, mehr Demokratie, das waren die zentralen Ideen des Hambacher Festes. In welcher Tradition standen denn diese Ideen?
Naja, die Forderung nach Freiheit, die hat natürlich eine lange Tradition, besonders im Linksrheinischen. Das heißt, das muss man in der unmittelbaren Nachfolge auch der Ideen der Französischen Revolution sehen, die ja im Linksrheinischen in Mainz, aber auch in der Südpfalz schon mal Platz gegriffen hatte, insofern als sich dort unter dem Schutz auch des französischen Militärs Jakobinerclubs gegründet hatten und man diese Forderung dann eben auch für die deutschen Verhältnisse übernehmen wollte.
16 Jahre später, 1848, gab es da eine Revolution, die an vielen verschiedenen Ecken in ganz Europa aufkam. Dabei ging es unter anderem auch um mehr Freiheiten und um Volkssouveränität. Wie beim Hambacher Fest. War das sozusagen der Startpunkt dieser Europarevolution?
Also jedenfalls gibt es sowohl personelle Traditionen von Hambach, das ist ja die erste große Manifestation dieser beiden zentralen Forderungen nach Einheit und Freiheit, das heißt nach der Errichtung eines deutschen Nationalstaats und nach einer liberalen Verfassung, wobei die Mehrheit in Hambach und die Wortführer wie Siebenpfeifer und Wirth ja die Abschaffung der absoluten Monarchie im Blick hatten und der Staatsform einer Republik den Vorzug gaben. 1848, wenn man etwa an das Paulskirchenparlament denkt, wo ja einige der Hambacher auch wieder als Abgeordnete weiterwirken, da differenzierten sich die Positionen doch sehr stark aus. Und am Ende, das wissen wir ja, ging es aus mit dem Versuch einer konstitutionellen Monarchie und einer kleindeutschen Lösung. Das heißt, man bot dem preußischen König sozusagen die Krone an, die auf der Grundlage einer konstitutionellen Monarchie, also einer Monarchie, die an eine Verfassung gebunden ist, stattfinden sollte. Und der König hat diese Krone ausgeschlagen. Und das war dann sozusagen, unabhängig von den militärischen Auseinandersetzungen, eigentlich das Ende der Paulskirchendemokratie, so wie sie dort formuliert worden war.
Damit war diese Revolution 1848, 1849 mehr oder weniger gescheitert. Gab es denn danach noch ein Streben nach Einheit und Freiheit?
Ja, sie waren noch nicht so ganz gleich gescheitert. Es gab ja gerade hier im Südwesten noch nachhallende, auch militärische Auseinandersetzungen, die ja teilweise sehr blutig waren. Und es gab natürlich auch einen Nachhall bis weit in die Gesellschaft hinein. Wir haben also zum Beispiel in dieser Zeit auch die Geburt des politischen Karnevals, in dem diese politischen Traditionen sehr stark vertreten worden sind. Und dann kam natürlich erstmal mit der Unterdrückung sozusagen der Rückschlag, aber die liberalen Ideen lebten natürlich weiter. Sie hatten dann aber zunächst mal nicht mehr diese Wirkungsmacht, die man vielleicht sich erhofft hatte.
Und dann kam das Jahr 1871 und damit die Gründung des Deutschen Reichs. Endlich gab es eine deutsche Einheit, einen Nationalstaat. Waren damit die Ideen des Hambacher Festes endlich Realität geworden oder eher doch nicht?
Also das wird natürlich auch von den Zeitgenossen ganz unterschiedlich gesehen. Also ein Teil der Liberalen, denen sehr stark dieser Einheitsgedanke im Vordergrund war, auch aus übrigens aus ökonomischen Erwägungen, weil ja diese ganzen Zollschranken die Wirtschaft in den deutschen Teilstaaten massiv behindert hatte, die haben dann relativ schnell als Nationalliberale ihren Frieden mit Bismarck und diesem von ihm sozusagen mit Blut und Eisen von oben durch den provozierten Krieg gegen Frankreich geschaffene Einheit gemacht. Die andere Gruppe der Liberalen, der Freisinger oder der Linksliberalen, die haben sich an diesem Staat gerieben, weil es natürlich ein autoritärer Machtstaat war und weil die wesentlichen Forderungen einer liberalen Verfassung ja unverändert nicht erfüllt waren.
Was aus den Ideen des Hambacher Festes geworden ist, hat uns Hans Bierkessel erklärt. Danke Ihnen dafür.
Ja, danke auch.
Die nationale Einheit, Volkssouveränität und Freiheit, das waren die Forderungen der Festteilnehmer 1832 in Neustadt. Mit dabei die Farben Schwarz, Rot und Gold als Fahnen und Kokarden, also so Anstecker, die wie Blumen aussehen. Aber unsere Flagge, das ist nicht das Einzige, was uns vom Hambacher Fest geblieben ist. Dr. Michael Kiesener ist Professor an der Uni Mainz und beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte von Rheinland-Pfalz. Und deshalb kann er uns erzählen, warum das Hambacher Fest heute noch relevant ist. Hallo, Herr Kiesener.
Hallo.
Gibt es Ideen oder Traditionslinien, die von 1832 bis heute wichtig sind?
Ja, ich glaube schon, das kann man durchaus sagen. Wenn man sich nur vor Augen führt, worum es 1832 ging, dann wird sehr schnell deutlich, dass das alles auch noch etwas mit uns heute zu tun hat. Da ging es um die Sicherung von Freiheitsrechten. Gerade etwa auch um die Frage, wie kann Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit gesichert werden. Es ging um Fragen der deutschen Einheit. Wie kann Deutschland zusammenkommen? Welche Rolle spielt eigentlich die Nation? Und vor allen Dingen auch, wie kann ein gesunder Föderalismus, damals nannte man das die Despotie der Kleinstaaterei oder der Eigenstaatlichkeit, vernünftig zusammengefügt werden? Und nicht zuletzt ging es natürlich auch um die Frage, wie dieses Deutschland in Europa seine Stellung finden sollte. Wie sollte es zu den europäischen Mächten stehen? Und wie weit konnte man damals schon kommen in einer Art europäischen Verbrüderung oder Vergemeinschaftung? Ich glaube, wenn man sich nur diese drei Punkte anschaut, sieht man sehr schnell, das hat sehr viel mit uns heute zu tun.
Aber diese Ideen haben sich doch in den letzten 185 Jahren verändert, oder?
Natürlich haben sich die Ideen verändert, aber die Grundstrukturen und die Grundprobleme sind immer wieder aufgetaucht und sind bis heute im Grunde genommen beständig. Wenn man sich nur klar macht, dass die Hambacher um die Frage einer freiheitlichen, liberalen Verfassung gerungen haben und um die Rechte, die darin für den einzelnen Bürger verbürgt sind, dann sehen wir ja heute schon, dass dieses Thema uns immer noch sehr stark berührt. Ich brauche nur die Stichworte Türkei oder Amerika zu sagen, dann wird jedem gleich klar, dieses Ringen ist permanent da. Das hat sich im Laufe der vergangenen mehr als 100 Jahre natürlich in verschiedenen Schattierungen gezeigt, aber dieses Grundproblem ist eben immer da. Und auch die Frage, wie hältst du es mit deinem Nachbarn? Die Konjunkturen im deutsch-französischen Verhältnis insbesondere, sie sind vielfältig gewesen in den mehr als 100 Jahren seitdem. Aber sie haben heute zu etwas geführt, was die Hambacher damals schon angestrebt haben, jedenfalls viele von ihnen, nicht alle, aber viele, nämlich eine enge Zusammenarbeit Deutschlands und Frankreichs für Europa.
Sie haben eben schon die USA und die Türkei angesprochen. Ich gehe mal davon aus, ganz plump gesagt, solche Ideen, solche Traditionen sind wichtig für eine plurale Gesellschaft.
Absolut. Wir definieren uns ja heutzutage auch sehr stark aus dem, woher wir kommen. Wir schauen auf unsere Geschichte, wir schauen auf die Erinnerungskultur, die sich in unserem Lande ausgeprägt hat. Und vor diesem Hintergrund wird man sicherlich sagen können, sind diese historischen Ereignisse für die Fundierung unseres heutigen Standortes, für unseren demokratischen Standort von zentraler Bedeutung. Jeder Politiker weiß heute, wie wichtig Erinnerungskultur oder auch Erinnerungspolitik ist.
Politiker im Landtag in Mainz werden daran regelmäßig erinnert. Da hängt nämlich bis heute im Plenarsaal eine schwarz-rot-goldene Fahne, die tatsächlich beim Hambacher Fest geschwenkt wurde. Bis vor kurzem hing auch im großen Sitzungssaal vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine. Die wurde jetzt durch eine neue ausgetauscht. Die alte wurde dann konserviert. Und teilweise hängen ja auch in öffentlichen Gebäuden Dokumente vom Hambacher Fest. Welche Bedeutung haben diese alten Symbole für unsere Gesellschaft?
Ja, Sie sagen es schon. Es sind Symbole und als solche Kristallisationspunkte unserer Erinnerungskultur und unseres politischen Selbstverständnisses. Als solches haben sie eine große Wirkung und auch eine große Bedeutung. Die Abgeordneten, die im Rheinland-Pfälzischen Landtag sitzen und auf diese Fahne schauen, sie werden durch ihre Anwesenheit immer daran erinnert, welchen langen Weg es zu unserer bundesdeutschen Demokratie bedurft hat, wie viele Menschen sich für die Demokratie, für die sie dort sitzen, einsetzen mussten, teils auch mit ihrem Leben. Und sie werden natürlich daran erinnert, dass es ein beständiger Auftrag ist, Demokratie zu sichern und zu schaffen, in die Zukunft neu hinein zu definieren. Das ist schon extrem wichtig. Und da kommt es auch natürlich immer darauf an, wie man seinen eigenen Standort definiert. Orientiert man sich an diesen liberalen Verfassungstraditionen, die 1832 formuliert worden sind? Oder für Mainz hat es ja auch vor einiger Zeit durchaus mal den Streit darüber gegeben, ob wir uns nicht etwa auch an den Traditionen der Mainzer Republik von 1792, 93 orientieren müssten. Man sieht also, diese Erinnerungskultur ist lebendig.
Sagt Professor Michael Kiesener. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Bedeutung das Hambacher Fest für uns heute noch hat. Danke Ihnen dafür.
Gerne.
Die eine Stunde History neigt sich dem Ende zu. Wir haben die Menschen kennengelernt, die das Hambacher Fest organisiert haben. Und wir haben uns ihre Ideen angeschaut. Jetzt ist die Frage, was bleibt außer unserer Flagge? Matthias von Helfert, unser Geschichtsexperte, brauchen wir sowas wie Traditionen?
Das kann man natürlich mit einem alten Spruch beantworten, der lautet, wer nicht weiß, wo er herkommt, kann nicht wissen, wo er hin soll. Insofern ist es für eine Gesellschaft sehr wichtig zu wissen, in welcher Tradition sie steht und fast noch wichtiger, in welcher Tradition sie nicht steht. Denn die Bejahung des einen schließt ja immer auch die Verneinung von etwas anderem ein. Wenn wir uns also auf der einen Seite die beiden Schlagworte Einheit und Freiheit, die ja in Hambach eine sehr zentrale Rolle gespielt haben, wenn wir uns auf die beziehen, dann können wir uns nicht auch noch auf Unfreiheit und Unterwerfung anderer beziehen. Wie es etwa in der NS-Zeit vorgekommen ist.
Also eine Art Vergewisserung der eigenen Herkunft.
Ja, so finde ich jedenfalls, kann man das sagen. Vergewisserung einerseits und Ausschluss andererseits. Daraus entsteht dann im besten Fall natürlich eine positive Identität, weil man eben die Ziele in diesem Fall der Versammlung auf Schloss Hambach gut findet und sich damit identifizieren kann. Dazu dienen natürlich auch die Veranstaltungen in Hambach oder so etwas wie die Straße der Demokratie, die zwischen Freiburg und Frankfurt verläuft und in mehr als 60 Stationen den Menschen historische Ereignisse aus unserer Geschichte eben näher bringt, die unsere Demokratie heute ausmachen.
Und zu dieser Demokratie gehört auch das Recht, seine Meinung, also im Rahmen unserer demokratischen Rechte, frei zu äußern und gegen Dinge zu demonstrieren, die einen stören. Dieses Recht hat auch Benno Ohnesorg in Anspruch genommen, als er am 2. Juni 1967 in West-Berlin gegen den Besuch des Schahs von Persien demonstriert hat und dabei von einem Polizisten erschossen wurde. Der Tod von Benno Ohnesorg ist nächste Woche unser Thema hier bei Eine Stunde History. Bis dahin wünsche ich euch schöne Tage und möglichst viel Sonnenschein. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.